zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite und einen wunderschönen guten Abend. Es freut mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind und dass sich auch einige Zuhörerinnen und Zuhörer digital dazugeschaltet haben. Schön, dass Sie da sind. Wie bereits erwähnt, geht es heute um das Thema der US-Wahl als Richtungsentscheidung. Ein Thema, das aktueller nicht sein könnte mit den nun anstehenden Wahlen im November. Und es ist ein Thema und ein Ereignis, das wirklich tiefgreifende Auswirkungen auf politischer, auf wirtschaftlicher und auf gesellschaftlicher Ebene haben wird. Deswegen freut es mich ganz besonders, dass wir heute ein Panel da haben mit Experten aus verschiedenen Fachbereichen, die uns sehr bereichernde Perspektiven mitteilen werden und hoffentlich einige Impulse für die nächsten Wochen mitgeben. Ich darf Ihnen noch einmal genauer vorstellen, Professor Dr. Britta Waldschmidt-Nelson. Sie sind, wie bereits erwähnt, Professorin für Geschichte des europäisch-transatlantischen Kulturraums an der Universität Augsburg. Sie waren mehrere Jahre am Deutschen Historischen Institut in Washington D.C. tätig und Sie forschen, publizieren und lehren in den Bereichen afroamerikanische Geschichte, transatlantische Beziehungen, Gender Studies und Religionsgeschichte der USA. Es freut mich sehr, dass Sie heute dabei sind. Außerdem mit dabei Dr. Franke, auch wie eingangs erwähnt, der Vorsitzende und CEO der Münchner Sicherheitskonferenz. Ich freue mich ganz besonders auf Ihre Eindrücke zu den Themen Außen- und Sicherheitspolitik und welche Erfahrungen Sie uns hier heute noch mitgeben können. Und zu guter Letzt, so wie ihn die meisten wahrscheinlich auch kennen, digital dazugeschaltet, Herr Elmar Thewissen, der Leiter des ZDF-Studios in Washington, D.C. Es freut uns sehr, dass Sie digital heute dabei teilnehmen. Herr Thewissen, ich möchte auch direkt mit einer Frage an Sie starten. Denn wie Herr Dabrowski bereits erwähnt hat, als wir das letzte Mal gesprochen haben, sind Sie gerade über die Grenze von Wisconsin gefahren. Sie haben die letzten Wochen diesen Wahlkampf wirklich hautnah miterlebt, haben mit den Menschen gesprochen, die Erfahrungen mitgenommen und ein Stimmungsbild in den USA eingefangen. Können Sie diese Erfahrungen mit uns einmal teilen und welche besonders einprägsamen Erfahrungen und Begegnungen Sie in dieser spannenden Reise hatten?
Ja, erstmal ganz herzlichen Dank, dass ich heute Abend dabei sein darf und Grüße in die große Runde, auch virtuell an alle, die zugeschaltet sind. In der Tat waren wir mit einem Team im Land unterwegs. Wir sind über 9000 Kilometer durch 18 Bundesstaaten gefahren. Schwerpunkt waren natürlich die 7 großen Swing States, Nevada, Arizona, North Carolina, Georgia, Michigan, Pennsylvania und Wisconsin. Und ich war die ersten 10 Tage dabei und dann die letzte Woche nochmal dazwischen der Kollege David Sauer. Und wir haben eben nach Zufallsprinzip Menschen getroffen und sie befragt. Wir sind nicht über die großen Autobahnen gefahren, sondern in erster Linie über die kleineren Straßen. Und das sind Zufallsbegegnungen. Und ich würde das mal so zusammenfassen. Wir haben im Kern 3 Haupterlebnisse gehabt. Das eine ist, dass das Thema Wirtschaft, das wichtigste Thema bei dieser Wahl ist. Und da treibt besonders eben die Menschen um die Frage, die Preissteigerungen, die Inflation, ist es so teuer geworden, dass es für sie schwierig ist, teilweise jedenfalls ihr Leben zu leben, wie sie es vorher einmal gelebt haben, auch vor der Pandemie. Das spielt eine ganz große Rolle auf beiden Seiten der politischen Parteien. Aber wir merken eben, dass für viele es auch ein wahlentscheidendes Thema ist, weil Menschen sagen, sie erhoffen sich von Donald Trump eher eine Wirtschaftskompetenz als von Kamala Harris. Selbst in den Gegenden, wo Biden und Harris in den letzten 3,5 Jahren eigentlich mit dafür gesorgt haben, dass es den Menschen wieder besser geht, dass sie neue Jobs bekommen, dass sie besser bezahlte Jobs haben und Ähnliches. Da kann ich auch gerne ins Detail gehen. Das Zweite, was wir erlebt haben, ist, dass die USA umgetrieben werden, auch von den Lügen über die vergangene Wahl 2020, dass also die Lüge von der angeblich gestohlenen Wahl sich irgendwie festgesetzt hat, festgefräst hat im Land und eine Menge Misstrauen gegenüber dem Wahlsystem vorhanden ist, gegenüber den Abläufen und auch gegenüber dem möglichen Wahlergebnis. Das gilt für beide Seiten, weil in den unterschiedlichen Bundesstaaten ja auch entweder Demokraten oder Republikaner die Hauptverantwortung tragen über den Ablauf dieser Wahl und es sehr unterschiedliche Regeln in jedem Bundesstaat gibt. Also das Misstrauen in das, was jetzt gerade passiert, nämlich das Wählen und das Wahlergebnis, das ist groß. Und das Dritte, ich glaube, kann man sagen, ist, dass es eine Sorge und Angst gibt im ganzen Land vor dem, was passieren könnte, wenn Menschen zu Gewalt greifen, wenn ihnen das Wahlergebnis nicht gefällt. Die Sorge ist natürlich größer, wenn Kamala Harris die Wahl gewinnen würde und Donald Trump dann Öl ins Feuer gießen würde und die Ergebnisse anzweifelt, dass es dann zu heftiger Gewalt kommen könnte durch seine Anhänger. Es gibt auch Angst vor Gewalt von der anderen Seite, also aus dem linken Bereich, aus dem linksextremen Bereich, sage ich mal. Aber da ist es schon rein zahlenmäßig so, dass das Risiko deutlich höher ist auf der republikanischen Seite. Die Gewaltbereitschaft ist höher. Und deswegen richten wir uns hier gerade eben auf eine unruhige Zeit ein, weil wir nicht genau wissen, ob wir am 5. November, am Ende dieser Wahlnacht, wirklich ein Ergebnis haben, auch ein klares Ergebnis haben, oder ob es wie beim letzten Mal mindestens noch 4 Tage dauert, vielleicht sogar Wochen, vielleicht sogar Monate. Und dann könnte es extrem unruhig werden hier in den USA.
Vielen Dank für diese Erfahrung. Ich würde gerne einmal tiefer auf einen Punkt eingehen, den Sie angesprochen haben, nämlich den Kapitolsturm am 6.1.2021. Sie haben auch die gestohlene Wahl angesprochen, die Worte, die Donald Trump verwendet hat. Mich würde interessieren, Professor Waldschmidt-Nelson, was hat dieses Event mit dem Demokratieverständnis der US-Bürgerinnen und Bürger gemacht und wie wirkt sich das auf die aktuelle Wahl aus?
Also wie Herr Tevsichen schon sagte, ist es ganz fatal, dass zum ersten Mal wirklich in der Geschichte der USA es eben nicht zu einem friedlichen Machtwechsel kam, wie das bisher immer der Fall war, sondern dass der Verlierer einfach behauptet hat, es gab eine Wahlschiebung, es gab eine Wahlfälschung. Und obwohl es ja bei vielen Prozessen, die Donald Trumps Anwälte daraufhin dann auch angeleiert haben, zu keinem einzigen Fall kam, wo irgendwie eine echte Evidenz vorhanden gewesen wäre, dass auch nur in einem kleinen Distrikt tatsächlich Wahlfälschung passiert sind. Trotzdem glaubt bis jetzt noch über die große Mehrheit der Republikaner diese Lüge, die Trump in die Welt gesetzt hat. Und die Folge davon ist eben, dass diese Menschen das Vertrauen in das demokratische System verloren haben. Und das ist ganz gefährlich für eine Demokratie. Und deshalb ist also auch diese Angst, die viele Menschen jetzt davor haben, dass es bei einem ähnlichen Ausgang der Wahl jetzt wie 2020 auch wieder zu ähnlichen gewalttätigen Ausschreitungen kommen könnte, nicht unbegründet. Allerdings ist davon auszugehen, dass diesmal die Regierung besser vorbereitet wäre. Also ich nehme an, dass die National Guard im ganzen Land auf Alarmstufe Rot stehen wird am Wahlabend. Oder ehrlich gestanden, ich glaube ja nicht, dass am Wahlabend schon Ergebnisse vorliegen werden, sondern erst in den folgenden Tagen. Aber es könnte durchaus gefährlich werden.
Und Sie haben jetzt die Spaltung der Gesellschaft eben auch mit angesprochen, dass wir einfach diese polarisierte Situation haben. Wir haben immer mehr Extremlager. Meine Frage ganz offen, gibt es da überhaupt einen Ausweg? Gibt es einen Lichtblick, eine Möglichkeit auf eine Einigung dieser verschiedenen Lager? Direkt Frage zurück an Sie.
Naja, ein Lichtblick wäre, allerdings ist das nicht zu erwarten, dass es wirklich einen so klaren, großen, deutlichen Sieg gäbe einer Partei, dass es eben nicht mehr zu solchen Anzweiflungen kommen könnte. Das andere ist das, dass Kamala Harris ja im Gegensatz zu Donald Trump immer wieder betont, dass sie wirklich eine Präsidentin aller Amerikaner und Amerikanerinnen sein wird. Also eben nicht nur die der Demokraten, sondern der Republikaner. Also es ist davon auszugehen, dass sollte Kamala Harris die Wahl gewinnen, sie sich ganz intensiv darum bemühen wird, genau wie das damals ja auch Obama getan hat und auch Joe Biden, auf die andere Seite zuzugehen. Im umgekehrten Fall wäre das wahrscheinlich weniger der Fall.
Vielen Dank. Und wenn wir nun noch genauer über Kamala Harris sprechen, die, wie bereits eingangs erwähnt, mit Sicherheit einer der größten Wendepunkte bisher in diesem US-Wahlkampf war, die Ankündigung, dass sie für die Demokratische Partei antreten wird, würde mich interessieren, Dr. Franke, Sie haben Kamala Harris bei der Münchner Sicherheitskonferenz persönlich kennengelernt. Können Sie Ihre Eindrücke von diesem Treffen, von Ihrer Rede mit uns teilen?
Tausend Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich auf den Abend, liebe ja beide Akademien und finde es schön, dass die Kooperation jetzt schon zum dritten Mal stattfindet. Kamala Harris war jetzt schon das dritte Mal auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Und sie hat drei bemerkenswert unterschiedliche Reden gehalten. Die erste war unglaublich langweilig, unglaublich inhaltsleer und unglaublich vorsichtig. Die zweite war schon besser. Aus Sicht eines Europäers. Und wir waren ja nicht die Adressaten dieser Rede, muss man sich da immer wieder vor Augen führen. Die dritte Rede, die aus diesem Jahr am Samstagvormittag, war ihre mit Abstand beste außenpolitische Rede, die sie in den letzten 3,5 Jahren gehalten hat. Und da war ja überhaupt noch nicht klar, dass sie so schnell in eine Kandidatur kommen würde. Im Prinzip hat sie all das in 25,5 Minuten gesagt, was Amerikaner, transatlantische Amerikaner und transatlantische Europäer gerne hören. Und der Unterschied zu J.D. Vance, der ja am nächsten Tag bei uns auf der Bühne gesprochen hat, hätte gar nicht klarer sein können. Der hat nämlich all das gesagt, was wir nicht gerne hören. Und hat einen riesen Spaß gehabt. Schauen Sie sich das mal auf YouTube an, wie der diese Rede zerlegt hat und wie der jeden Satz, den Kamala Harris gesagt hat. Und zu dem Zeitpunkt wusste er ja auch nicht, dass er gegen sie antreten würde, dass er selbst Vizepräsidentenkandidat werden würde. Das ist schon ganz besonders. Sie hat viel Kritik bekommen für ihren Auftritt in München. Und viele der Kritikpunkte kann ich nicht nachvollziehen, weil ich gesehen habe, was sie hinter der Bühne gemacht hat. Jeder redet über ihren Auftritt auf der Bühne. Aber dass Kamala Harris im Hintergrund 30 bilaterale und multilaterale Gesprächsrunden mit Präsidentinnen und Präsidenten gemacht hat, wo sie richtig gut war, wo sie im Thema stand und wo sie so eine Amerikanerin war, wie wir Europäer uns eine wünschen. Das geht, finde ich, ganz häufig unter. Ob das dann zu einer Deckungsgleichheit mit ihrer Präsidentschaft führt, bin ich mal sehr gespannt.
Sie haben gerade gesagt, Themen, die wir als Europäer gerne hören und nicht gerne hören. Könnten Sie das noch einmal weiter ausführen, welche genauen politischen Inhalte das waren?
Okay, es war doch über die letzten 60 Jahre so, dass es eigentlich ziemlich egal war, wer US-Präsident werden würde, weil jeder Kandidat, jede Kandidatin, gab es ja auch eine, im Prinzip pro-europäisch war, im Prinzip pro-NATO war und im Prinzip dieses amerikanische, diesen Führungsanspruch der Polizist der Welt zu sein, auch verkörpert hat. Genau das hat sie auch getan. Also in ihrer Rede hat sie gesagt, die Vereinigten Staaten sind an der Seite Europas. Die Vereinigten Staaten stehen zur NATO. Die Vereinigten Staaten lassen Europa nicht alleine im Kampf gegen illiberale Kräfte wie Russland, China, den Iran. All das hat sie gesagt. Und wenn wir uns dann anschauen, was J.D. Vance gesagt hat, der hat genau das Gegenteil gesagt. Der hat gesagt, die Europäer müssen mehr für ihre eigene Verteidigung tun. Wir Amerikaner müssen uns mehr auf uns selbst und unsere Grenzen konzentrieren. Wir müssen reindustrialisieren, also die Globalisierung aktiv zurückdrehen. Und ganz ehrlich, also wie ihr Europäer mit Russland umgeht, ist erstmal euer Problem. Punkt. Das war schon wirklich ein wahnsinniger Unterschied zwischen den beiden.
Okay, vielen Dank. Und ich würde gerne auf einen Punkt noch tiefer eingehen, den Sie angesprochen haben und da gerne von Professor Waldschmidt-Nelson und von Herrn Thewissen auch noch die Meinung hören. Und zwar haben wir gerade noch mal angeschnitten gehört, sie wäre auch die erste US-Präsidentin, die erste Frau in diesem Amt. Es gab schon mal eine Spitzenkandidatin mit Hillary Clinton, die es versucht hat. Mich würde interessieren, hat sich seit Clinton etwas geändert für Frauen in der Politik? Und was wäre die Bedeutung von einer ersten Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika?
Also ich glaube schon, dass sich die Stimmung ein bisschen gewandelt hat. Hillary Clinton war nicht nur als Frau sehr unbeliebt, ja, für viele der konservativen Amerikaner, sondern auch gerade, weil im konservativen Lager ein großer Hass auf überhaupt die Clintons, beide Hillary und Bill Clinton, vorgeherrscht hat. Kamala Harris ist insofern jetzt ein anderes Blatt, weil sie unbeschriebener kommt. Sie kommt nicht von so einem Clan. Sie hat keinen Mann, der vorher schon mal 8 Jahre Präsident war. Auf der anderen Seite verkörpert sie in vieler Hinsicht ja All das, was die Demokraten gerne wollen oder was die Demokraten gerne sehen an Amerika, nämlich praktisch eine diverse, eine multikulturelle, eine multireligiöse Zukunft Amerikas. Denn Kamala Harris, wie Sie ja sicher alle wissen, ist ja eben nicht weiß. Sie ist die erste nicht weiße Präsidentschaftskandidatin, die das Land hat. Sie ist das Kind von einer indischen Einwanderer und einem schwarz-jamaikanischen Einwanderer, von einer, also religiös auch vom Hinduismus auf der einen Seite, und sie ist christlich aufgewachsen und hat dann einen weißen Juden geheiratet und zwei jüdische Stiefkinder großgezogen. Also viel, sage ich jetzt mal, multiethnischer und multireligiöser kann man gar nicht aufwachsen. Und das ist eben das, was viele Demokraten ganz wunderbar finden und viele Republikaner ganz schrecklich finden. Ja, denn dieser alte Leitspruch von Donald Trump, Make America Great Again, hat ja oft den Subtext für viele, Make White America Great Again, weil er ja oft die Zeit eben preist, als ja, wo es Amerika noch gut ging, eben in der Zeit vor dem Civil Rights Act und dem Voting Rights Act, also vor den großen Bürgerrechtsgesetzen der 60er Jahre, wo eben nicht weiße Menschen und nicht christliche Menschen den anderen gesetzlich gleichgestellt wurden. Also insofern hat das eine ganz große kulturelle Bedeutung. Und natürlich ist es auch so, dass in den letzten Jahren Frauen immer mehr politisch partizipiert haben in Amerika. Ihr Anteil ist in Führungspositionen gestiegen, auch im Kongress, auch im Senat. Und es fällt halt schon vielen auf, dass Amerika irgendwie eine der wenigen westlichen Republiken ist, die noch nie eine weibliche Person an der Spitze ihres Staates hatten. Also viele finden auch, es stünde Amerika gut zu Gesicht. Deshalb denke ich insofern, ohne damit jetzt eine Vorhersage für den Ausgang der Wahl zu machen, aber dass die Chancen für Kamala Harris gewählt zu werden etwas besser stehen, als sie damals für Hillary Clinton standen.
Vielen Dank für diese Einschätzung. Herr Thewissen, wollen Sie dem etwas hinzufügen?
Ja, ich ergänze sehr gerne, weil eigentlich das Beispiel Hillary Clinton ja zeigt, dass die Mehrheit der Amerikaner schon bereit ist, eine Frau als Präsidentin zu haben. Denn sie hatte ja in absoluten Zahlen damals, ich glaube, es waren 3 Millionen mehr Stimmen als Donald Trump, aber hat die Wahl wegen des Wahlsystems natürlich auch verloren, weil es so ist, wie es ist. Es gibt keine verlässliche Umfrage momentan. Sind Sie bereit, eine Frau als Präsidentin hier im Weißen Haus zu sehen? Aber es gibt natürlich Anhaltspunkte. Bei den Umfragen zum Beispiel wissen wir, dass unter den Frauen in Amerika Kamala Harris 10, 12, 14 Prozentpunkte vor Donald Trump liegt und bei den Männern Donald Trump ein paar Prozentpunkte vor Kamala Harris liegt. Also man sieht im Grunde genommen, dass Männer in Amerika sich immer noch ein Stück weit schwerer tun, wobei man kann das nicht so eindeutig sagen, weil es geht ja nicht allein um die Frage, ist es Frau oder Mann, sondern da spielen auch zum Beispiel Themen wie die Wirtschaftskompetenz, die viele irgendwie dem Donald Trump eher zutrauen als der Kamala Harris, spielen da auch eine Rolle. Wir sehen jetzt im Grunde genommen, dass Kamala Harris, anders als Hillary Clinton, das gar nicht groß zum Thema macht. Also Hillary Clinton ist ja dann im weißen Hosenanzug rumgelaufen und viele haben eben auch dieses Signal gesetzt, weil jetzt endlich die Chance auf eine Frau im Amt. Genau das tut Kamala Harris nicht. Sie kehrt weder heraus, dass ich wäre die erste Frau als Präsidentin, noch kehrt sie heraus, ich wäre die erste mit familiärem Migrationshintergrund. Und das ist eigentlich gut, weil im Land selber den Menschen die Themen eigentlich momentan wichtiger sind. Wir haben bei unserer Reise natürlich auch immer mal wieder die Macho-Sprüche gehört, also zum Beispiel außenpolitisch, sei sie doch eine Dilettantin, eine Amateurin und die könnte niemals das, was Donald Trump kann oder was vielleicht selbst Joe Biden gut gemacht hat und so weiter. Aber wir haben auch auf der Reise erlebt eine Menge Leute, die sagen, es ist Zeit für eine Frau, weil genau die es ja vielleicht anders macht als all die vielen meist alten weißen Männer, die bisher dieses Amt okkupiert haben. Und insofern glaube ich schon, dass das eine Chance ist zur Mobilisierung bei jungen Menschen in Amerika und auch bei den Frauen in Amerika vor allen Dingen, aber auch eine Menge Männer, die im Denken mittlerweile Gott sei Dank ein bisschen weiter sind als noch vor 4 oder 8 Jahren. Und ich persönlich glaube, dass Kamala Harris dieses Amt, wenn sie es bekäme, auch neu und anders prägen könnte. Als erstens eine Frau und zweitens eine, die selber, wie sie ist, wer sie ist, das widerspiegelt, wie das moderne Amerika jetzt ist. Eben multiethnisch, vielfältig, jünger als das, was wir bisher meist jedenfalls im Weißen Haus erlebt haben. Und insofern könnte es Amerika und der Welt gut tun, Herr Franke sprach das ja vorhin an. Der Auftritt jetzt bei der letzten Münchner Sicherheitskonferenz war große Klasse, auch gut gehalten, die Rede, die sie gehalten hat, und unterstützt nicht einfach nur mit Rhetorik, die da irgendwo auf dem Papier stand, sondern auch mit Taten. Sie ist in den Ländern dieser Welt unterwegs gewesen. Sie hat mit Anführern auf Augenhöhe auch gesprochen. Da sind auch wertvolle Politikergebnisse bei rausgekommen. Und vor dem Hintergrund ist sie eine präsidiable Kandidatin fürs Weiße Haus. Aber wir wissen halt nicht, wie es ausgeht.
Aus europäischer Sicht erhoffen wir uns natürlich, dass wir ein schnelles Ergebnis haben, wer denn nun gewählt wird am 5.11. Aber wir haben auch schon vorhin gehört, dass es sein kann, dass es so schnell eben nicht zur finalen Entscheidung kommt. Vielleicht noch an Sie, Herrn Thewissen. Was genau beeinflusst, wann wir das finale Ergebnis erhalten werden? Sie haben ein paar Punkte ganz zum Anfang bereits angesprochen, aber vielleicht als Ausblick für die Zuschauerinnen und Zuschauer, wann können wir oder welche Faktoren beeinflussen dieses Ergebnis?
Also das Wahlsystem an sich ist schon eine Katastrophe. Ich sage das mal so offen und salopp, weil tatsächlich die Regeln für wie gewählt wird und wie dann ausgezählt wird in jedem Bundesstaat, teilweise sogar in einzelnen Landkreisen, unterschiedlich ist. Und die Regeln sind in den letzten Jahren, gerade in den letzten 4 Jahren in den einzelnen Bundesstaaten nochmal verändert und angepasst worden, sodass es ein fehlendes Wissen bei Wählern gibt, teilweise aber auch bei Politikern, und es gibt ein fehlendes Wissen sogar bei denen, die diese Wahl durchführen, also der Wahlaufsicht oder auch den Wahlhelfern. Und das muss sehr intensiv beigebracht werden, weil eben das alles Angriffspunkte sind, um hinterher die Wahl anzufechten, allein weil man nicht kapiert hat, wie dieses System jetzt in den jeweiligen Landkreisen oder in den Bundesstaaten funktioniert. Und es ist erschwerend hinzugekommen, dass in einigen Bundesstaaten halt Trumpisten, die fest davon überzeugt sind, dass die letzte Wahl gestohlen wurde und die wider allen Belegen, die es gibt, wider aller Fakten, immer noch überzeugt sind, dass da flächendeckend betrogen worden ist, dass die teilweise jetzt in Aufsichtsämtern für die jeweiligen Wahlen sind. Zum Beispiel in Georgia, wo das trumpistisch besetzte Election Board, also die Wahlaufsicht, die eigentlich eher eine zeremoniale Bedeutung haben, aber eben jetzt fordern, dass per Hand noch ausgezählt wird, also nachgeprüft wird, was die Maschinen geliefert haben, bevor man ein Ergebnis tatsächlich bekannt gibt. Und das kann jederzeit auch angefochten werden, schon so früh in diesem Prozess, am Wahltag beziehungsweise am Tag danach. Und das kann dazu führen, dass wir aus Landkreisen, vielleicht auch aus ganzen Bundesstaaten wie Georgia, über Tage kein verlässliches Ergebnis haben und in den Wochen, Monaten danach eben auch wieder vor Gerichten alles diskutiert und ausgefochten werden kann. Beide Seiten, Republikaner und Demokraten, haben schon Heere von Anwälten parat stehen, um eben da, wo es umstritten ist, sofort auch entsprechend in die Gerichte einzuschalten.
Danke für diese Einschätzung, damit wir uns auch darauf einstellen können, wie sich die nächsten Wochen und Monate um dieses Thema entwickeln könnten und dass wir nun die Mechanismen dahinter besser verstehen. Nachdem wir nun viel über die Wahl selbst gesprochen haben, über innerpolitische Themen in den USA, möchte ich auch noch einmal auf die äußere Sicherheit eingehen, da die USA auch oft umgangssprachlich als Weltpolizei bezeichnet wird, aber auf jeden Fall unumstritten eine wichtige Rolle im internationalen Sicherheitsgefüge spielt. Dr. Franke, im Falle einer Wahl von Trump versus Harris, was wären die Auswirkungen für uns in Europa und im Rest der Welt?
Ich liebe so einfache Fragen. Also vielleicht 3 Punkte. Erstens, egal ob Trump oder Harris gewinnt, werden sich für uns ein paar Dinge ändern. Insbesondere in dem Bereich unserer Verteidigungsausgaben hat Trump ja über Jahre Druck gemacht, Klammer auf, er hatte auch Recht, Klammer zu. Das ist ja das Schlimme an ihm, dass er mit dem einen oder anderen Punkt ja schon Recht hat, ihn aber nur auf so unmögliche Art gemacht hat, dass wir uns dagegen aufgelehnt haben. Er hat uns dazu gezwungen, schon vor der Zeitenwende des Bundeskanzlers über unsere Verteidigungsausgaben nachzudenken. Das Gleiche würde auch eine Kamala Harris tun, auf deutlich angenehmere und damit am Ende deutlich wirkungslosere Weise. Einem Präsident Trump würden wir abnehmen, dass er die NATO verlässt, wenn wir nicht zahlen. Einer Kamala Harris würden wir das nicht abnehmen. Gleichwohl glauben wir bei der Münchner Sicherheitskonferenz, dass die 2%-Debatte, die wir so gerne führen, die ist eine Debatte von gestern. Die meisten NATO-Staaten haben das 2%-Ziel erreicht. Viele der Expertinnen und Experten haben auch mittlerweile klargestellt, dass dieses abstrakte 2%-Ziel vielleicht nicht ganz so sinnvoll ist wie ein Fähigkeitsprofil, das sich die NATO ja auch gegeben hat und auch die EU. Also an ganz vielen Stellen haben wir unsere Hausaufgaben gemacht. Deswegen ist das nicht das Thema. Ich glaube, das Thema, das ganz viele nicht auf dem Schirm haben, ist das Thema der Resilienz und des impliziten Vorwurfs, der von Trump und von Harris schon mehrfach gemacht wurde, dass wir Europäer sehenden Auges schon wieder den gleichen Fehler machen wie mit Russland und unserer Energieabhängigkeit, wenn wir uns China und unsere vielfältigen Abhängigkeiten dort anschauen. Und wenn ich mir nochmal Revue passieren lasse, was ich so die letzten 4, 5, 6 US-Besuche dieses Jahr miterleben durfte, die US-Bundesregierung und die verschiedenen Bundesbehörden beschäftigen insgesamt fast 80.000 Leute Vollzeit mit dem Thema der Resilienz der amerikanischen Wirtschaft, der amerikanischen Gesellschaft und der amerikanischen kritischen Infrastruktur. Wir in der Bundesrepublik haben ein Referat mit 17 Leuten und ist im Bundesinnenministerium aufgehangen und wir haben innerhalb der EU, sind wir jetzt ganz stolz, ein Resilience Center mit 28 Leuten. Ich habe mir aber sagen lassen, 4 davon sind aktuell schwanger und 6 Stellen sind nicht besetzt. Das heißt also, wir sind so bei 17, 18 Stellen. Also ich mache mich da immer so ein bisschen lustig drüber, weil der Punkt kommt doch, sehen uns die Amerikaner in dem globalen Systemwettbewerb, der da ist und den man auch nicht wegdiskutieren kann, als Risiko oder als sinnvollen Partner, der auch was leisten kann? Und die Antwort kommt ziemlich schnell, die sehen uns derzeit eher als Risiko. Wir haben uns über Jahre und Jahrzehnte in Abhängigkeiten begeben, die wir jetzt nur sehr langsam, wenn überhaupt, bereit sind, loszuwerden oder überhaupt anzusprechen. Und das sind so Themen wie kritische Rohstoffe, von Lithium über Kobalt über seltene Erden. Das sind aber auch ganz profane Themen. Die Amerikaner schmelzen ihre 3.800 großen Kräne, die sie an Häfen haben. Das sind diese großen Kräne, die kennen Sie alle, die so Container von einem Schiff an Land holen. Die werden peu à peu sukzessive abgebaut und eingeschmolzen. Warum? Weil die über die letzten 40 Jahre alle von chinesischen Firmen gebaut wurden, mit chinesischer Software laufen und die Amerikaner nicht zu 100% ausschließen können, dass im Falle eines militärischen Konflikts es irgendwo einen kleinen Knopf gibt und man diese Kräne ausschaltet. Und dann kommen die USA an ihre Grenzen. Über sowas denken wir doch gar nicht nach. Wir wissen doch überhaupt gar nicht, wie viele Kräne wir haben, geschweige denn, wo die überhaupt herkommen, auf welcher Software die laufen. Also von daher der wichtige Punkt, beide, Harris und Trump, werden sich nicht so sehr auf Verteidigungsausgaben stürzen, sondern auf Europas Bereitschaft, in diesem Systemwettbewerb Stellung zu beziehen. Und vielleicht noch ein Punkt, wir wissen doch, was kommt. Wir haben doch 4 Jahre Trump schon gesehen. Wir kennen doch seine Politik. Und noch mehr, diesmal gibt es ja auch noch dieses Project 2025, von dem Sie vielleicht gehört haben, von der Heritage Foundation, einem konservativen Think Tank, der ganz genau aufgelistet hat, was eine Trump-Administration denn machen müsste, um den sogenannten Deep State zu besiegen, um sich von Weltproblemen zu isolieren. Also wir wissen, was kommt. Und trotzdem, und dann bin ich jetzt auch kurz ruhig, sind wir genauso schlecht darauf vorbereitet wie beim letzten Mal.
Und wenn wir uns konkrete Hotspots in der Welt anschauen, wo aktuell Konflikte bestehen, ich spreche jetzt einmal Israel an, einfach aus gegebenem Anlass wegen des Jahrestags vor ein paar Tagen der Hamas-Attacke, welche Rolle spielen die USA konkret in diesem Konflikt zum Beispiel?
Also da gibt es die innenpolitische Komponente, dass es natürlich für Trump gefundenes Fressen ist, was da gerade alles passiert weltweit. Weil er kann sagen, schaut mal her, die Biden-Administration hat doch den Laden nicht im Griff. Da passiert rechts und links das Allerschlimmste. Und wo ist die Führungsstärke der Vereinigten Staaten? Dass er gleichzeitig für eine Isolierung spricht, das fällt ja kaum einem Wähler auf, dass das im totalen Widerspruch zueinander steht. Aber er hat eben viel Munition gerade, was Bidens Außenpolitik anbelangt. Ich glaube, es ist völlig unzweifelhaft, dass die Situation im Mittleren Osten noch deutlich schlimmer wäre, wenn nicht zwei US-Flugzeugträger vor der Küste liegen würden und das Ganze ständig etwas deeskalieren durch ihr Abschreckungspotenzial. Es ist aber auch offensichtlich, dass weder die Vereinigten Staaten, übrigens, noch die Europäische Union da gerade irgendeine gute Idee haben, wie man mit dieser festgefahrenen, dramatischen, katastrophalen Situation überhaupt umgeht. Und wir mit quasi morbider Faszination uns das anschauen und jeden Tag wieder, mich zerreißt es innerlich, weil das ist ein Konflikt, der jeden Tag unlösbarer wird und schwieriger wird. Und dass das im US-Wahlkampf instrumentalisiert wird von beiden Seiten, ist zu erwarten. Wie klein aus meiner Sicht, und da bin ich gespannt, was die anderen sagen, solche außenpolitischen Themen aber gehalten werden, finde ich Wahnsinn. Ich war sowohl bei der Republikanischen Convention in Milwaukee als auch der Demokratischen Convention in Chicago. Da sind solche Themen nicht vorgekommen. Also Joe Biden in seiner Rede hat einmal die NATO erwähnt. Das war eine von, ich glaube, knapp 190 Reden in diesen 4-Tagen-Show. Einmal die NATO erwähnt. Europa kam zweimal vor, jeweils als Problem. China kam vielleicht 10-mal vor, immer als Problem. Israel wurde ausgeklammert von den Demokraten, weil es die innerlich zerreißt. Da können wir auch noch mal drüber reden. Es gibt die Pro-Israel-Fraktion, die Pro-Gaza-Fraktion, insbesondere für die Demokraten ein Riesenproblem. Und von daher, Außenpolitik, und das muss man einfach anerkennen, spielt in diesem Wahlkampf eine wirklich untergeordnete Rolle. Aber das Ergebnis des Wahlkampfs wird eine Riesenauswirkung auf die Welt haben.
Vielen Dank. Vor allem nochmal die Darlegung der Komplexität von diesem Thema und was für ein wichtiger Akteur die Vereinigten Staaten von Amerika in diesem Fall sind, auch wenn es im Wahlkampf nur ein kleiner Teil des Programms ist. Ich glaube, wir könnten noch sehr, sehr viel mehr über die Sicherheitspolitik sprechen, aber mit einem Blick auf die Uhr möchte ich auf jeden Fall noch auf wirtschaftliche Themen eingehen, die ich eingangs versprochen habe. Deswegen möchte ich noch mal einen kleinen thematischen Shift machen zu den ökonomischen Aspekten. Und Herr Thewissen, ich würde Sie gerne fragen, Donald Trump redet viel von America First. Was genau bedeutet das für die US-Bürgerinnen und Bürger und was bedeutet das wiederum für uns?
Also America First sagen übrigens beide, Donald Trump und Joe Biden, jetzt auch Kamala Harris. Das heißt im Grunde genommen der Wiederaufbau der amerikanischen Industriebasis. Und das tun beide und es hat viel mit dem zu tun, was Herr Dr. Franke vorhin sagte, die Resilienz. Also sicherstellen, dass die Wirtschaft eines Landes stark ist. Nur wenn sie das ist, ist auch ein Land stark und hat Gewicht in dieser weltpolitischen Auseinandersetzung, die wir haben. Und ist am Ende auch die Demokratie innerhalb eines Landes stabil, wenn das die Voraussetzung ist. Donald Trump geht den Schritt weiter. Es ist eine, ich sag mal, gnadenlos wirklich nationalistische Handels- und Wirtschaftspolitik, die er betreibt. Und vielleicht ist das Wichtigste, was er vorschlägt da als Thema, eben Strafzölle auf, also neue Handelskriege. Strafzölle von 10-20% auf alle Waren aus allen Ländern dieser Erde, auch aus denen, auf die aus Europa und aus Deutschland. Und bis zu 60% Strafzölle auf alle Waren, die aus China in die USA importiert werden. Das hat natürlich zur Folge, dass er das im Land verkauft, als die zocken uns ja ab. Deswegen müssen wir denen diese Strafzölle auferlegen. Und er kann damit, mit dem Geld, was dadurch reinkommt, angeblich, könnte er dann eben seine verschiedenen Projekte, die er verspricht, Steuersenkungen, die allerdings, wenn man sie sich genauer anguckt, in erster Linie die großen Konzerne, die Reicheren in den USA bevorteilt, könnte er diese dann durchführen. Es hat aber zur Folge, dass wenn man das ausführt mit den Strafzöllen, die Preise der Waren innerhalb der USA, also der Güter, die angeboten werden im Handel, teurer werden. Von Werkzeugen über Maschinen bis zu dem, was an Lebensmitteln, an anderen Dingen des Alltags halt gekauft werden soll von den amerikanischen Bürgern. Mit anderen Worten, es trägt zur Inflation im Lande bei, wenn es denn so käme. Und es ist eine sehr protektionistische Politik, die auch gegenüber Europa massiven Schaden an erzeugen könnte. Das haben Institute durchgerechnet. Hier in den USA ganz klar würde das amerikanische Defizit massiv ansteigen. Und das Deutsche Institut für Wirtschaft hat errechnet, dass über 10 Jahre, dass der deutschen Wirtschaft einen Schaden, wenn ich es richtig im Kopf habe, von 400 Milliarden Dollar bescheren würde, wenn eben solche Handelseinschränkungen auferlegt werden. Jetzt Kamala Harris, die auch sagt, wir müssen eben diese Industriebasis wieder aufbauen, wir müssen amerikanischen Unternehmen den Vorzug geben. Aber wir müssen mit den europäischen Partnern dafür sorgen, dass fair miteinander auch gehandelt wird. Das heißt also keine pauschalen Strafzölle auf alles, sondern vielleicht auf bestimmte Gruppen. Es gibt ja momentan noch existierende Strafzölle auf Aluminium und Stahl beispielsweise, die die beiden Administrationen nicht abgeschafft hat. Und Kamala Harris fordert eben oder ist offen dafür, dass man mit der EU gemeinsam Regeln schafft, um sicherzustellen, dass auch europäische Investitionen in den USA, die als unverzichtbar hier angesehen werden, weiterhin stattfinden. Und das kann man sehen, wenn wir im Land unterwegs sind und wo man sieht, wo neue Batteriefabriken, neue Halbleiterfabriken, neue Elektroautofabriken entstehen, wo Infrastruktur ausgebaut wird, begegnen wir extrem häufig den Namen von großen deutschen Unternehmen, von Siemens, von Bosch und von vielen anderen. Das heißt, dieser Inflation Reduction Act, der ja also Milliarden in die amerikanische Wirtschaft pumpt, um damit die Transformation hin zu einer Klimaneutralität hinzubekommen, von dem profitieren europäische und deutsche Unternehmen ganz gewaltig. Und jetzt kommt das Verrückte, diese Investition ist nicht einfach etwas, wo der Staat viel Geld reinsteckt, sondern die mobilisiert private Investitionen. Das gehört zur Wirtschaftspolitik der beiden Harris-Administrationen dazu. Also pro Jahr 40 Milliarden werden reingesteckt. Und im ersten Jahr alleine sind dadurch 75 Milliarden Dollar an privaten Investitionen, also von großen Unternehmen, mobilisiert worden in die Erneuerung der amerikanischen Wirtschaft. Das ist die Wirtschaftspolitik der Harris-Administration, wenn es sie gäbe. Mit anderen Worten, sie würde viel besser und freundlicher ausfallen für die Europäer und für die Deutschen, als wenn Donald Trump eben Strafzölle und Handelskriege beginnt.
Sie haben genickt und Sie beschäftigen sich ja auch viel mit transatlantischen Beziehungen. Mögen Sie da etwas hinzufügen?
Ja, also zum einen stimme ich Herrn Tevsen natürlich völlig zu, aber ich denke, dass eine Wirtschaftspolitik unter Kamala Harris sich eben nicht nur für die Europäer, sondern auch für die Amerikaner langfristig vorteilhafter auswirken würde. Denn ein solcher Handelskrieg, wie Trump ihn damals schon begonnen hat, wirkt sich langfristig negativ aus. Die Preise werden weiter steigen. Und ich finde es vor allem sehr bemerkenswert, dass es Donald Trump immer wieder gewinnt, irgendwie seine Basis mit so viel Lügen über seine angeblich unglaublich tolle Wirtschaftspolitik zu füttern. Und das bleibt einfach im Raum stehen. Er behauptet ja immer, während seiner Amtsinhaberschaft hätte Amerika also die beste Wirtschaft aller Zeiten gehabt. Und das ist einfach nicht wahr. Ja, also gerade, ich meine, gut, man kann natürlich sagen, viel war natürlich auch der Corona-Pandemie geschuldet. Auf der anderen Seite war es eben auch seine wirklich schlechte Führung in einer medizinischen Fürsorgekapazität, die er gehabt hätte, die dazu geführt hat, dass prozentual viel mehr Amerikaner in Amerika gestorben sind als beispielsweise in den meisten europäischen Ländern. Das Zweite war, dass er mal behauptet, er habe viel mehr Jobs geschaffen als die beiden Administrationen. Stimmt wieder nicht. Unter Donald Trump wurden in Amerika ungefähr 6,7 Milliarden Millionen neue Jobs geschafft. Unter Biden ist die Bilanz jetzt schon über 16 Millionen neue Jobs. Auch was die Inflation angeht, da hat er natürlich recht, das war aber natürlich weltweit ein Problem. Und die Inflation, die in Amerika zwischenzeitlich ja wirklich sehr hoch war, in den letzten Jahres auf über 9%, ist inzwischen ja auf 3,% wieder gesunken. Also da haben dieser Inflation Reduction Act und andere Maßnahmen der beiden Administrationen durchaus gegriffen. Es sind immer noch die Preise hoch, aber insgesamt gesehen geht es Amerika wirtschaftlich eigentlich gar nicht schlecht. Und eigentlich hat die Biden-Harris-Administration in der Beziehung viel erreicht, aber sie schaffen es irgendwie weniger gut als Trump, sich in dieser Beziehung zu verkaufen der Öffentlichkeit. Und das ist ein Problem. Aber ein Problem, was interessanterweise keine der beiden Parteien bisher im Wahlkampf angesprochen hat, ist das unglaublich hoch gestiegene Defizit der USA. Wir jammern ja auch immer hier in Deutschland über unsere Staatsverschuldung. Aber die Staatsverschuldung der Amerikaner ist inzwischen beträgt die 95% des Gross Domestic Products. 95%. Da müssen Sie sich vorstellen, was die Zinsen da alleine aufbringen. Und das ist fatal. Und die ganzen, also wir kennen ja die Berechnung der verschiedenen Programme. Kamala Harris verspricht natürlich viel. Sie will viel für die Mittelklasse tun. Sie möchte für die Steuern senken. Sie will es für Familien leichter machen, zum Beispiel durch eine Wiederherstellung des Child Tax Credits und andere Sachen. Das würde natürlich das Defizit noch weiter steigern. Aber die Pläne von Donald Trump, wenn man jetzt den Wirtschaftsinstituten glauben kann, würden das Wirtschaftsdefizit ungefähr doppelt so hoch, also erhöhen weiter, als die Pläne von Kamala Harris. Deshalb denke ich, trotz all dieser Prognosen, die Donald Trump jetzt ständig darüber abgibt, wie toll er wäre, wenn er, wie gut es laufen würde für die amerikanische Wirtschaft, mittel- und langfristig wäre es, glaube ich, nicht so. Und dann haben wir noch gar nicht über Immigration und andere Dinge geredet.
Ich glaube, es gäbe genug Themen, um 5 Abende zu füllen. Wir haben nun gehört, auf wirtschaftlicher Perspektive gibt es wirklich signifikante Auswirkungen von einer Trump versus Harris Administration. Wir haben über außenpolitische Themen gesprochen, wir haben über innenpolitische Themen gesprochen. Die Frage, die wahrscheinlich nicht nur mir auf der Zunge liegt und die ich gerne zum Abschluss von dieser moderierten Panelrunde, bevor wir zu den Publikumsfragen kommen, noch stellen möchte, ist, ob Sie eine Einschätzung, eine Prognose geben können und mit diesem Publikum teilen, wie Sie die Chancen für Trump versus Harris in den kommenden Wochen sehen.
Ja gut, dann fange ich gerne an. Also ganz ehrlich, Kamala Harris hat eine Chance. Joe Biden hätte die meines Erachtens nach nicht mehr gehabt. Und im Moment ist es so, laut der jüngsten National Polls liegt sie im Moment bei einer Zustimmungsrate von 49% und Donald Trump hat eine Zustimmungsrate von 46%. Aber having said that, auch wie gerade schon gesagt wurde, auch Hillary Clinton und auch Al Gore haben damals ja die Popular Vote gewonnen, aber aufgrund dieses wirklich vertrackten Systems mit dem Electoral College heißt das noch lange nicht, dass man die Wahl gewinnen würde. Und wenn man sich anschaut auf die Verteilung der Stimmen im Electoral College, kommt es meistens eben auf diese 7 vorhin von Herr Tevensen ja schon erwähnten Swing States an. In diesen Swing States hat im Moment bei 4 Kamala Harris die Nase leicht vorne, bei 3 Donald Trump. Aber in allen Fällen sind das maximal 2% Unterschied. Das heißt, alles noch im Bereich des sogenannten Margin of Error. Das heißt, man kann einfach seriös im Moment keine Vorhersage darüber machen, wie die Wahl in diesen 7 Swing States ausgehen wird. Und damit kann man meines Erachtens nach momentan auch wirklich keine seriöse Aussage machen, wie die Wahl ausgeht. Und sehr viel, da möchte ich auch noch mal auf den Israel-Konflikt kurz zurückkommen, hängt meines Erachtens nach auch davon ab. Ich war ja letztes Jahr längere Zeit in Cambridge, in Boston. Und ich weiß nicht, Sie haben das ja in den Medien vielleicht auch verfolgt, da gab es ja unglaublich große und heftige Proteste, vor allem an den Universitäten, eben von insbesondere jungen schwarzen Amerikanern, die sich da mit den Palästinensern identifiziert haben und die den Demokraten, insbesondere Joe Biden, vorgeworfen haben, Blut an den Händen zu haben, weil sie eben Waffen nach Israel liefern und damit das Leid der Palästinenser verursachen. Und das ist insofern ein Problem, als dass ich habe damals mir diese Massen, diese Ströme mit Tausenden von Demonstranten angeschaut und habe immer gedacht, wenn auch nur 10% dieser Afroamerikaner, die sich jetzt da in dieser Pro-Palestine-Demonstration befinden, aus dem Grund nicht zur Wahl gehen, dann werden die Demokraten wahrscheinlich verlieren. Denn die Black Vote ist immer ganz entscheidend für den Erfolg der Demokraten. Nicht umsonst hat deshalb ja Kamala Harris in letzter Zeit immer sehr versucht, sie macht da so eine Gratwanderung. Auf der einen Seite sagt sie natürlich, sicher stehen die Vereinigten Staaten auf der Seite Israels. Natürlich hat Israel das Recht, sich zu verteidigen, aber sie dringt auch noch mit deutlich entschiedenen Worten, als das Joe Biden getan hat, auf einen Waffenstillstand und betont, wie viel Mitgefühl sie hat mit dem Leid der Palästinensern. Ich glaube, sie ist sich sehr bewusst der Gefahr, wenn eben die Black und auch die Brown, die Arab Americans, nicht zur Wahl gehen, dass das ganz schlimm sein könnte. Und man darf bei der Gelegenheit übrigens auch nicht vergessen, dass Donald Trump ja mit Absicht Öl in dieses Feuer des Konflikts gegossen hat, als er damals die amerikanische Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt hat. Und ich glaube, das hat er auch mit Berechnung getan. Also nur so viel zu dem Thema.
Vielen Dank. Dr. Franke, wie ist Ihre Einschätzung?
Vielleicht zwei ganz schnelle Punkte. Erstens, es kann noch wahnsinnig viel passieren und es wird noch wahnsinnig viel passieren zwischen heute und dem Wahltag. Gerade heute der Hurricane, der jetzt gerade wahrscheinlich auf die Küste trifft. Wir wissen alle und wir haben es in unserem eigenen Land schon gesehen, wie Naturkatastrophen Wahlverhalten verändern kann. Ich denke an den Gummistiefel Schröder war es, glaube ich, oder den lachenden, genau. Also das, sowas kann den Unterschied machen. Nicht nur Vorkommnisse in den USA, ein israelischer Gegenschlag gegen den Iran, eine Zerstörung des Nuklearprogramms, eine Überreaktion der Iraner, ein wie auch immer gearteter Überraschungsmove von Putin, von dem haben wir in letzter Zeit ein bisschen wenig gehört. Es müsste einem immer zu denken geben, weil Putin ist Weltmeister darin, uns auf dem falschen Fuß zu erwischen. Er ist Weltmeister darin, uns in die Defensive zu drücken und er ist Weltmeister darin, mit unseren Gefühlen und unseren Ängsten zu spielen. Er wird sicherlich zu irgendeinem Zeitpunkt in den nächsten Wochen noch irgendetwas tun, in der Hoffnung, damit den Wahlausgang für ihn zu beeinflussen. Und wir sind uns alle hundertprozentig sicher, er möchte einen Präsident Trump 2 und nicht eine Präsidentin Harris 1. Das ist mein erster Punkt. Mein zweiter Punkt ist, ich lag bisher immer falsch bei Vorhersagen. Immer. Ich habe gesagt, Brexit wird nie kommen. Ich habe gesagt, also Putin nie im Leben greift er die Ukraine an. Also mit diesem Hintergrund sage ich jetzt einfach mal, dass Trump die Wahl gewinnt und hoffe, dass ich auch wieder daneben liege.
Vielen Dank.
Klasse. Das mache ich jetzt genauso. Also erstens, alle Umfragen können Sie in der Pfeife rauchen aus den USA, denn da werden zwischen 600 und 1500 Leute befragt bei 155 Millionen registrierten Wählern in Amerika. Vergessen Sie die einfach mal. Wer 2, 3, 4% vorne liegt, hat überhaupt keinen Aussagewert. Die einzig etwas verlässlicheren ist das Pew Research Center. Die fragen 6.000 bis 9.000 Menschen repräsentativ. Da wird schon ein bisschen besser von der Quote her. Und wichtig ist dann vielleicht zu schauen, in welchen Gruppen, entscheidenden Bevölkerungsgruppen liegen Kandidaten vorne. Und da sieht es für Harris eigentlich ganz gut aus, weil sie bei Frauen, bei Schwarzen, bei Latinos und bei jungen Leuten deutlich vorne liegt. In den Umfragen, die eine geringe Basis haben, aber auch in denen, die vom Pew Research Center kommen. Aber Herr Dr. Franke hat recht, es kann noch unglaublich viel passieren. Jetzt kommt das neue Buch von Bob Woodward raus. Da steht drin, dass Trump hat 7-mal Putin angerufen, nachdem er das Amt verlassen hatte. Es werden also diese Russland-Verbindungen wieder, diese werden genährt gerade. Wir haben gerade die Hurricanes, die durchs Land ziehen und das kann in die eine oder andere Richtung beeinflussen. Trump befeuert gerade mit Lügen, nämlich dass die Amerikaner ja Milliarden die US-Regierung an die Ukraine gibt und gleichzeitig Amerikaner, die jetzt in Not sind, gerade mal $750 bekommen und das war's, was Blödsinn ist. Es gibt eine Soforthilfe für Kleidung und Nahrung pro Kopf für $750. Aber es gibt eben auch noch eine Menge andere Unterstützung und Hilfe, auch Kredite oder günstige Kredite und Ähnliches und noch genug Geld auch für den Wiederaufbau der Infrastruktur. Aber diese Lügen können Wirkung entfalten und natürlich auch allein die Logistik der Wahl. In den Regionen Georgia und North Carolina, die ja beide Swing States sind, da sind in ländlichen Gegenden jetzt die Möglichkeiten zur Briefwahl futsch. Vielleicht auch die Möglichkeiten für die Präsenzwahl in den nächsten Wochen so erschwert, dass das eine Auswirkung aufs Wahlergebnis vielleicht auch zu Ungunsten von Donald Trump haben könnte, weil er ja besonders in der ländlichen Gegend Unterstützer hat. Also sind so unendlich viele Faktoren. Lange Rede, kurzer Sinn. Kamala Harris hat eine echt ernsthafte Chance, diese Wahl zu gewinnen. Die ist nicht schlecht. Aber es wird so sauknapp, dass sie schlicht und ergreifend so oder so ausgehen kann.
Es bleibt also spannend. Vielen Dank Ihnen dreien für diese Einschätzungen. Ich glaube, damit haben wir nochmal neue Impulse erhalten. Wir haben gehört, wie viele Faktoren diese Wahl beeinflussen. Wir haben gehört, wie viele Konsequenzen sie haben kann. Und wir haben nun auch eine Einschätzung, dass es noch lange keine entschiedene Sache ist, sondern dass die nächsten Wochen sehr entscheidend sein werden, um festzustellen, wer dieses Amt des umgangssprachlich mächtigsten Menschen der Welt bekleiden wird, ob es eine erste Frau, eine erste Präsidentin wird oder ob Donald Trump ein zweites Mal dieses Amt bekleidet. Ich möchte mich an diesem Punkt einmal ganz herzlich schon mal bedanken. Wir werden aber nun einmal noch die Fragen aus dem Publikum dran nehmen. Ja, ich sehe hier direkt die erste Frage.
Sie haben ja angesprochen, dass sich Biden, Harris gegen die Trumpschen Lügen so schlecht verkaufen. Warum da kein wirksames Mittel gefunden wird, das sind ja viele kluge Leute auf der Biden-Harris-Seite, dass Trump mit seinem populistischen Mist da so durchdringt.
Da haben Sie natürlich einfach recht, aber es ist halt unendlich schwer. Und das Problem sehen wir hier in Deutschland auch bei uns. Rechtspopulisten haben irgendwie ein Gespür dafür, mit Lügen und mit Aufpeitschen, mit dem Spiel von Ängsten in der Bevölkerung, da immer wieder in die Kerbe zu hauen. Und es ist sehr, sehr schwer, mit rationalen Argumenten irgendwie dagegen anzugehen. Mich persönlich, ich bin ja ganz ehrlich, packt dann schon manchmal einfach in eine Verwunderung, wie bestimmte Leute in Amerika diese Lügen glauben können. Aber ich muss sagen, das gleiche Entsetzen und die gleiche Verwunderung packt mich dann, wenn ich schaue, dass in unseren und ostdeutschen Bundesländern Menschen zum Teil dann eine Partei wählen, die als gesichert rechtsextrem eingestuft wird. Ja, und das in unserem Land. Ja, und dann, ich weiß auch nicht, wie man das noch besser machen kann. Und Sie haben auch völlig recht, Kamala Harris macht es besser, hat es besser gemacht, auch in diesem Rededuell mit Donald Trump. Und sie wäre sicherlich noch stärker, wenn es ein neues Rededuell geben würde. Aber Donald Trump entzieht sich dem ja auch. Ja, er hat sich ja dann geweigert, als er gemerkt hat, aha, die kontert mir da zu viel. Und es ist zum Beispiel auch so, dass im Gegensatz zu Kamala Harris, die in den letzten paar Wochen sehr oft Live-Interviews gegeben hat, zum Beispiel bei 60 Minutes oder The View, also auch online in Portalen, wo also völlig vorher nicht abgesprochene Fragen gestellt werden durften, Donald Trump weigert sich, das zu tun. Der weigert sich zum Beispiel, neulich hatte er selbst bei einem konservativen Nachrichtensender ein Angebot, aber er macht das nur, wenn es während der Sendung kein Fact-Checking gibt. Also in dem Moment, wo die sagen, wir machen Fact-Checking, dann weigert er sich und macht das nicht. Ja? Und das sind einfach eigentlich solche Tools des Verhaltens, da kann man sehr schlecht dagegen angehen, wenn man selber eigentlich anständig bleiben will.
Herr Deversen zuerst oder darf ich? Okay. Vielleicht ganz kurz zwei Punkte.
Machen Sie gerne.
Es ist ein wichtiger Punkt ist das Medienkonsumverhalten der unterschiedlichen amerikanischen Wählergruppen. Punkt eins. Und Punkt zwei ist die Rolle der sozialen Medien. Das macht mich immer fuchsteufelswild. Ich fange jetzt mit dem Problem an. Es ist ein Problem, von dem wir ständig so tun, als sei es außerhalb unserer Kontrolle, als sei es etwas, mit dem man leben muss. Als sei es völlig selbstverständlich und in Ordnung, dass ein böses, ein zorniges Emoji, das sind diese Smileys, 7-mal so viele Likes bekommt wie ein lachendes. Warum? Weil der Algorithmus das festlegt. Anger and sex sells. Das ist also eine bewusste Entscheidung fast jeder sozialen Medienplattform. Jetzt kommt auch noch dazu, erst gestern hat sich Elon Musk, dem ja Twitter-X gehört, an die Seite von Donald Trump gestellt. Er hat sich nicht nur an die Seite gestellt, Sie müssen sich das anschauen, der ist auf und ab gehüpft vor Begeisterung. Und dementsprechend ist es auch überhaupt nicht verwunderlich, dass viele der Lügen aus dem Trump-Lager, und es ist ja nicht nur Trump, es ist leider auch Vance und sind auch andere, die es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen, dass die deutlich mehr Likes bekommen. Deswegen mit einem Punkt, den Sie angesprochen haben, ich würde den gerne nochmal quasi auf die Waage legen. Ja, es stimmt, dass Rechtspopulisten besonders gut darin sind, Medienplattformen zu nutzen. Es ist aber auch so, dass diese Medienplattformen Rechtspopulismus bzw. Extremismus lieben, weil es die Nutzerzahlen nach oben treibt, weil es die Interaktionsraten nach oben treibt. Und jetzt die ganze Zeit zu sagen, das ist aber blöd, ist aus meiner Sicht so ein ganz klein bisschen kurz gedacht. Es sind 7 Firmen, nur 7 Firmen, die 100% der sozialen Medien kontrollieren. Es wäre gar nicht so schwer, dieses Problem zu lösen, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass diese Medien ein Motor, ein Inkubator für demokratischen Diskurs werden und nicht ihr Ende und ihre Zersetzung vorantreiben. Und das macht mich genauso fuchsteufelswild, wie sie fuchsteufelswild macht, dass Kamala Harris da nicht richtig kommuniziert. Mein Punkt nur ist, dass sowohl das Medienkonsumverhalten als auch der Bias der sozialen Medien es ihr extrem schwer machen, diese Lügen anzugehen.
Aber wie würden Sie das ändern?
Also ich gehöre ja bitte jetzt nicht wieder denken, genau die böse Münchner Sicherheitskonferenz, diese Kriegstreiber, diese Machiavellisten. Ich gehöre ja zu der Gattung Realpolitiker, würde ich mal sagen, die sagen, also die haben ja eine Lizenz, um in der Europäischen Union und in den USA operieren zu können. Ich kann immer und in den USA übrigens ohne Angabe von Gründen, da reicht die nationale Sicherheit als Totschlagargument, solche Plattformen regulieren. Ich kann sie wie Medien behandeln, die für die Informationen, die sie verbreiten, zur Rechenschaft gezogen werden können. Warum kann das der New York Times passieren? Die wird ständig vors Gericht gezogen. Und bei Facebook und TikTok insbesondere ist es so schwer. Es wird ja gerade über ein TikTok-Verbot gesprochen, aber nur, weil der chinesische Staat über Umwege an dieser Plattform beteiligt ist. Das Grundproblem ist damit aus meiner Sicht noch nicht gelöst. Und ich bin immer der Meinung, wenn wir ein Problem erkennen, könnten wir auch ein bisschen mehr dafür tun, das zu lösen. Und die amerikanische Wirtschaft hat natürlich großes Interesse, dass die großen Firmen Meta, Facebook, Google, X, die ja durchaus für große Investitionen, übrigens auch Wahlkampfspenden stehen, dass die jetzt nicht zerschlagen werden. Und die sozialen Medien komplett zu verbieten, kommt ja auch nicht in Frage. Aber es ist schon so, dass wir uns alle dieses Problem irgendwie zur Seite legen und hoffen, dass es schon irgendwann mal irgendeiner löst oder es sich selbst löst. Das wird es nicht. Und deswegen, glaube ich, müssen wir da dann auch nach der Wahl in den USA auf einen anderen Umgang mit diesen Plattformen hoffen.
Herr Thewissen, direkt dazu.
Ja, es drängt mich gewissermaßen, weil natürlich sind solche Regulierungen auch ein wichtiges Werkzeug. Aber es ändert nichts daran, dass die Ursache des Ganzen woanders liegt. Nämlich, dass über viele Jahre Politiker bei Parteien in den USA sich um die Anliegen und Sorgen vieler Menschen in diesem Land nicht gekümmert haben und haben eine Politik gemacht, die keine Rücksicht genommen hat auf diese Menschen. Und das trifft wirklich beide Parteien, Republikaner wie Demokraten. Damit war der fruchtbare Boden da, dass überhaupt so jemand wie Donald Trump kommen konnte, sich selber anstreicht als ein Außenseiter, der den Eliten mal erzählt, wo es lang gehen soll. Und deswegen ist übrigens auch kein Zufall, dass in den USA, Ipsos hat das untersucht, sondern 65% der Amerikaner eine Sehnsucht nach einem starken Anführer haben, weil sie den Eindruck haben, ein starker Anführer könne besser die Bedürfnisse der Menschen befriedigen, sprich liefern. Das, was in einer Demokratie eigentlich den Menschen auch versprochen wird, im Gegenzug für ihre Steuern und für ihre Stimmen. Und vor diesem Hintergrund war es sehr einfach für Donald Trump, diesen Frustrierten zu suggerieren, dass die überkommenen Autoritäten, Präsidenten, Politiker in Washington, der Kongress eben keinen Respekt verdienen, dass Biden und Harris Kommunisten sind, was purer Blödsinn ist, wenn man sich die Politik einmal genauer anschaut. Aber das kommt gut an und auch das hat nochmal 2 Gründe. Der eine Grund ist das Bildungsniveau in weiten Teilen Amerikas. Das gehört zur Diskussion dazu, wenn in Landkreisen, in denen ärmere Leute leben, halt aus denen überall übrigens die Grundsteuern entscheidend sind für die Ausstattung von Schulen und dass in diesen ärmeren ländlichen Wahlkreisen dann eben eine schlechtere Bildung am Ende dabei rauskommt, ist kein Zufall. Und das zweite Element ist Nachrichtenwüsten in Amerika, in ganzen Landstrichen, in denen es keine lokalen und regionalen Qualitätsmedien mehr gibt, verlässlichen Journalismus. Und deswegen, und wundern Sie sich nicht, dass ich das jetzt nutze, um Werbung zu machen, für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wenn Sie so etwas nicht haben, dann sind Tür und Tor geöffnet für Meinungsmache, übrigens auch von einigen großen kommerziellen amerikanischen Nachrichtensendern auf beiden Seiten. Fox News und OAN und Newsmax auf der einen Seite und ein Stück weniger, aber eben auch bei MSNBC oder CNN oder anderen auf der anderen Seite. Und vor dem Hintergrund ist zwar eine Regulierung von Social-Media-Plattformen auch ein wichtiger Aspekt, dass da nicht Lügen verbreitet werden. Musk verbreitet gerade oder lässt verbreiten antisemitische Tropen im Zusammenhang mit dem Hurricane und so weiter. Also was ich damit sagen will, ist, wir brauchen eine Politik, die sich stärker an den Bedürfnissen der Menschen orientiert, um den Populisten und den Extremisten den Wind aus den Segeln zu nehmen.
Vielen Dank, Herr Thewissen.
Eine Frage, die viele Leute auf Frag jetzt beschäftigt hat, ist die Frage, was Trump in Bezug auf den aktuellen Nahostkonflikt verspricht und auch was man von ihm in dieser Hinsicht erwarten kann.
Vielleicht fangen wir mit Ihnen an, Dr. Franke.
Ich habe es befürchtet. Also gerade heute habe ich auf einer dieser ungenannten Social-Media-Plattformen ein Bild gesehen, Trump und J.D. Vance im Sonnenuntergang mit so einer komischen Wüste dahinter und da steht drüber The Israel Party. Es ist tatsächlich so, dass man Trump ein paar Dinge zugestehen muss in seiner ersten Präsidentschaft. Ich habe ja schon davon gesprochen, dass er recht hatte mit der Energieabhängigkeit, dass er aus meiner Sicht recht hatte mit den niedrigen Verteidigungsausgaben. Er hat auch im Nahen Mittleren Osten mit einer sehr disruptiven Art Bewegung in den Konflikt gebracht. Das kann man jetzt sehen, wie man will, aber wir haben gefühlt 40 Jahre lang immer das Gleiche probiert, nämlich turn enemies into friends. Und er hat was anderes probiert. Er hat gesagt, lasst uns das mal alles normalisieren. Fangt doch an, miteinander Handel zu treiben. Erkennt euch gegenseitig an. Daraufhin hat Marokko Israel anerkannt. Ich war selbst 2 Tage vor dem Angriff der Hamas in Saudi-Arabien und habe unter anderem mit der Regierung in Saudi-Arabien besprochen, ob die Münchner Sicherheitskonferenz dort eine Plattform bieten könnte für die große Unterschriftszeremonie der Normalisierung der Beziehungen zwischen dem Königreich Saudi-Arabien und Israel. Das ist alles an und für sich ein Verdienst des disruptiven Präsident Trumps, weil der es mit den Abraham Accords versucht hat, mal anders anzugehen. Jetzt kommt er natürlich oder käme er in eine ganz andere Situation. Von Normalisierung kann überhaupt keine Rede mehr sein. Mit Botschaften hin und her schieben oder mit Handel gewinnt man aktuell auch keinen Blumentopf mehr. Die Situation ist komplett vergiftet. Und das einzige Rezept, das viele sehen, nämlich ein Regimewechsel im Iran oder eine Unterstützung der Zwei-Staaten-Lösung oder einer Neuorientierung der israelischen politischen Führung, das sind 3 Dinge, die Präsident Trump nicht anrühren wird. Weder Iran, weil er möchte ja nicht ein weiteres militärisches Engagement der Vereinigten Staaten, noch die Zwei-Staaten-Lösung, noch etwas Druck auf Netanyahu, vielleicht entweder zurückzutreten, eine Regierung der Einheit zu bilden, all solche Dinge, wird er nicht machen. Und deswegen ist Trumps disruptiver Style an der Stelle wahrscheinlich gefährlicher als dieses aktive Nichtstun, dass wir wahrscheinlich von Harris erwarten können, weil sie wird auch keinen Blumentopf gewinnen können. Sie wird entweder die pro-israelische Lobby verkretzen, die extrem stark ist in den USA, oder einen Großteil ihrer Wähler verkretzen. Gut, lieber Wähler nach der Wahl verkretzen als vor der Wahl, das sehe ich schon ein, aber auch das wird nicht gut laufen. Und deswegen erwarte ich mir von amerikanischer Seite wenig Positives oder wenigstens Hoffnungsbringendes für den Konflikt. Ich hoffe eher, dass diese Pattsituation dazu führt, dass sich die Nachbarn mehr in diesen Konflikt einbringen. Weil es ist ja eigentlich völlig abstrus, dass es die Amerikaner und die Europäer sind und dass nicht Ägypten oder das Königreich Saudi-Arabien, die ja eigentlich die größte das größte Interesse haben müssten an Frieden und Wohlstand in der Region, das ein bisschen aktiver gestalten. Die können sich aber immer zurücknehmen, weil wir uns als Westen da immer so in die erste Reihe drängen. Und vielleicht wird das ein bisschen weniger, wenn sowohl Harris als auch Trump Probleme haben mit ihrem Ansatz, dort irgendwas voranzubringen.
Vielen Dank.
Ja. Also dem kann ich nur voll und ganz zustimmen. Aber das Lustige ist halt, also jeder vernünftig denkende Mensch müsste das genau dieser Argumentation folgen, die Sie gerade dargelegt haben. Aber Donald Trump hat sich gerade heute wieder hingestellt und gesagt, wenn ich Präsident bin, ist dieser Konflikt in 24 Stunden beendet. In 24 Stunden. Ja, und seine Wähler glauben das.
Ja. Und es wäre ja so toll. Also ja, be my guest.
Gleichzeitig verkündet er aber auch, er ist definitiv dafür, dass die Israelis iranische Nuklearanlagen bombardieren. Das skaliert ja. Er jetzt. Bitte, Herr Thiessen.
Genau, das ist so. Er hat es ja am Wochenende nochmal gesagt, Israel soll doch iranische Atomanlagen bombardieren. Und ihm wäre wahrscheinlich eine Eskalation am Ende auch als Präsident ein Stück recht, weil er weiß, dass die, mit denen er ja die Abraham-Accords gemacht haben, auch ein großes Interesse haben, diesen vermeintlichen Hegemonen in der Region Iran klein zu machen. Also es wäre eine Hardliner-Linie, die da gefahren würde, wenn Trump Präsident würde, mit ungewissem Ausgang. Keiner kann sagen, was dann passiert. Wenn Kamala Harris Präsidentin würde, also kleine Fußnote noch, die Unterstützung Donald Trumps für die israelische Regierung, ich mache hier mal bewusst die Unterscheidung zu Israel und dem israelischen Volk, der israelischen Regierung, wie sie jetzt ist, schließt ja ein, dass er offenbar kein Problem damit hat, wenn ein Mitglied des israelischen Kabinetts vorschlägt, dass man eine Atombombe einsetzen müsste gegen die Palästinenser im Gazastreifen. Will ich mal nur erwähnt haben. Kamala Harris würde als Präsidentin, da bin ich ein bisschen anderer Meinung, eine Chance haben, Dinge etwas anders anzugehen. Sie ist eigentlich, auch wenn man ihr bisher ja nicht so wahnsinnig viel zugetraut hat, doch in dem, was sie gemacht hat, immer eine, die versucht, eine pragmatische Lösung zu finden, um an ein bestimmtes Ziel zu kommen. Welchen Weg man dafür wählt, ist eigentlich wurscht. Hauptsache, man erreicht das Ziel. Ob sie das außenpolitisch auch auf die Schiene kriegt, würde man ja dann sehen. Aber ich sage ausdrücklich, ich halte es für möglich, dass Kamala Harris eine einseitige Anerkennung eines Palästinenserstaates als mögliche amerikanische Politik und als Druckmittel gegen Israel verwenden könnte.
Darf ich da noch ganz kurz was dazu sagen? Wir haben die ganze Zeit darüber gesprochen, als ob es wirklich nur Trump und Harris gibt. Die werden ja jeweils ein Team mit sich bringen. Und ich glaube, da liegt was verborgen, Herr Thiessen. Das Team um Kamala Harris wäre natürlich deutlich fähiger und deutlich motivierter und deutlich erfahrener in solchen Situationen, als das bei Trump der Fall ist. Trump hatte hier und da ganz gute Leute an seiner Seite. Viele von denen hat er verbrellt, verklagt, bedroht, gefeuert. Also ich erinnere mich noch, kleine Anekdote, Henry McMaster, der nationale Sicherheitsberater, der war nationaler Sicherheitsberater, als ich ihn auf die Bühne in München gebracht habe. Der hat 17 Minuten geredet und er kam als gefeuerter nationaler Sicherheitsberater wieder runter, weil ihn Trump per Twitter gefeuert hat, als er bei uns auf der Bühne saß. Der wird für ihn keinen Finger mehr rühren. Also die Frage nach den Adults in the Room wird ja ganz häufig gestellt. Die dürfen wir nicht außen vor lassen. Und da gebe ich Ihnen recht, Herr Thiessen. Natürlich hätte Harris wahrscheinlich deutlich mehr Adults in the Room.
Vielen Dank. Gibt es irgendwo noch Fragen? Ja, kommen Sie gerne ans Mikrofon.
Meine Frage ist, ob das Thema Angst nicht eines der wichtigsten Themen ist. So wie Trump zu seiner Wählerschaft spricht, spricht er meiner Meinung nach nicht die Ratio an, sondern die Emotio. Und er arbeitet ganz bewusst mit seinen, wie er das, glaube ich, nannte, alternativen Wahrheiten, weil er genau weiß, dass er damit Angst schüren kann. Also wäre nicht eine Möglichkeit, dass die Harris auch mehr die Angstproblematik ansprechen sollte, aber jetzt nicht auf analytischer Ebene, sondern eben auch eher auf der emotionalen Ebene.
Ich würde diese Frage einmal an Herrn Thiessen geben.
Ja, es ist tatsächlich genau das. Und das ist ja ein Mechanismus, den wir kennen, auch aus dunkelsten Zeiten deutscher Geschichte. Und ich finde, das muss man auch mal offen an- und aussprechen. Hannah Arendt hat das mal sehr gut eben formuliert, um klarzumachen, dass wenn man die Ängste der Menschen anspricht, muss man dafür Lügen nutzen. Und je größer die Lügen, desto besser, weil wenn sie so abstrus sind, die Lügen, werden sie vielleicht sogar eher geglaubt, am Ende, weil man sich nicht vorstellen kann, dass das so extrem gelogen sein könnte. Und genau nach diesem Prinzip funktioniert das auf der Basis der Angst. Donald Trump versucht den Menschen ja den Weltuntergang einzureden und sie, hier seine Anhänger, als Opfer darzustellen von finsteren Mächten, sei es den Kommunisten im Weißen Haus, wie er sie nennt, oder eben auch von finsteren Mächten im Rest der Welt. Und das ist der Moment, in dem er sich dann, und Herr Dr. Franke, Sie waren ja auch auf dem RNC, auf dem Parteitag der Republikaner, sich als Heilsbringer und Messias, als Retter hochstilisieren kann. Und das kommt tatsächlich an und das hat fast religiöse Züge, eine Art Verehrung und Führergefolgschaftsprinzip. Ich nutze bewusst diese Worte, weil die Analogie da ist zu Mussolini, zu Hitler und zu anderen. Es gibt eine Diskussion, ob man das darf, ob man so jemanden einfach mal so eben mit den schlimmsten Figuren der Geschichte vergleichen darf. Was die Werkzeuge und Mechanismen angeht, absolut ja, das darf und das muss man. Das ist meine persönliche Überzeugung, das auch klar aussprechen. Und Kamala Harris hat tatsächlich ein Problem auf dieser emotionalen Ebene. Das ehrt sie einerseits, weil sie eben genau das nicht in dem Maß macht, wie Donald Trump das macht. Auch sie schürt ein Stück weit Angst, nämlich Angst vor dem Ende der Demokratie hier in Amerika. Aber sie flankiert das nicht mit menschenverachtenden Worten wie Zuwanderer als Tiere zu bezeichnen, zu behaupten, sie vergiften das Blut der Nation, wie Donald Trump das ja tut, sondern sie versucht rational zu erklären, was daran so gefährlich ist. Und das sorgt natürlich dafür, dass, ich sag mal, ihre Klientel schlicht und ergreifend eine andere ist als die von Donald Trump. Und am Ende kann man nur hoffen, letzter Satz, dass die Amerikaner sich entscheiden für das Rationale und nicht für das Emotionale. Und das kann nur dann gelingen, wenn es eben einen großen Vorsprung gäbe bei dieser Wahl. Der ist nicht in Sicht, aber er ist auch nicht ganz ausgeschlossen. Und insofern hängt von dieser Wahl am 5. November eine Menge ab.
Ein kurzer Gedanke vielleicht dazu?
Ja, also einerseits ist das alles völlig richtig. Andererseits möchte ich sagen, dass Kamala Harris es doch so und dann in, finde ich, wesentlich geschickterer Weise als damals Hillary Clinton zum Beispiel geschafft hat, eine gewisse emotionale Verbindung auch herzustellen mit ihren Wählern, mit ihrem Publikum. Das ist mir vor allem aufgefallen bei ihrer Acceptance Speech bei der Democratic National Convention. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen diese Rede gesehen haben, aber da hat sie schon auch skandiert immer wieder, hat auch klar darüber gesprochen, dass Donald Trump eben ein Szenario des Untergangs und der Angst aufzieht und dass sie Amerika anders sieht, dass Amerika eine gute Zukunft hat. Ja, we'll never go back, war immer ihr Slogan. Und sie hat am Ende dann auch eine Rhetorik benutzt, und das fand ich sehr bemerkenswert, die den Republikanern so ein bisschen den Wind aus den Segeln nimmt. Wir hatten ganz am Anfang auch mal dieses America First. Ne? Bisher war zum Beispiel dieser, sage ich mal, patriotische Stolz, das war so ein bisschen die Domäne der republikanischen Wähler. Ne? Also die haben die Demokraten immer gerne als irgendwie so unpatriotisch abgetan. Und in ihrer Rede wurde Kamala Harris immer patriotischer und hat am Ende wörtlich gesagt, the greatest privilege on earth, being an American. Also das von einer schwarzen Amerikanerin zu hören, das ist schon bemerkenswert. Also das gab es in der Geschichte noch nie so. Und sie hat immer wieder die Tropes so Hope angesprochen und eben Patriotism, we can do it together, we can work for change. Und das klingt so ein bisschen an die Kampagne damals 2008 von Barack Obama. Sie erinnern sich immer, change is possible. Und in den Umfragen wurde ja auch immer wieder gesagt, ja, Donald Trump gewinnt, wenn es darum geht, wem trauen die Leute zu, irgendwie der stärkere Führer zu sein und die höhere Wirtschaftskompetenz zu haben. Aber Kamala Harris gewinnt mit Abstand alle Umfragen, wo es darum geht, who is going to affect change in this country? Und das wäre also meine Hoffnung, wenn die Leute wirklich ja gerade auch es satt haben, wie es jetzt gelaufen ist und Change wollen, dass das vielleicht dann doch ein paar Leute dazu bewegen kann, eben das demokratische Ticket zu wählen.
Vielen Dank. Ich würde noch gerne eine letzte Frage von Frag Jetzt drannehmen.
Kurz oder schnell zu beantwortende Frage, die das Publikum auf Frag Jetzt noch beschäftigt, ist die Frage, wie das Attentat auf Donald Trump die Wahlergebnisse beeinflusst hat.
Herr Thewissen.
Also Trump hat die Chance verpasst, aus diesem Attentat eigentlich auch politisches Kapital zu schlagen. Und das meine ich gar nicht despektierlich, sondern er hätte die Chance gehabt, auf dem Parteitag sich als Versöhner, als Einiger, als Friedensstifter, als Abkehr von dieser extremen Rhetorik den politischen Gegner schlecht zu machen oder gar anzudrohen, die Werkzeuge des Staates gegen die politischen Gegner anzuwenden, sich davon abzuwenden. Und die ersten paar Minuten seiner Rede klangen so. Ich war im Saal und danach hat er das gemacht, was er immer gemacht hat, nämlich eine Wahlkampfrede gehalten, als stände er irgendwo im Land vor ein paar hundert seiner oder ein paar tausend seiner Anhänger. Und das war, glaube ich, unterm Strich ein grandioser Fehler. Aber Trump kann halt nicht anders. Das ist pathologisch. Das kann man übrigens auch von Psychologen sehr gut erklären lassen. Das haben führende Psychologen hier in den USA auch getan. Das ist eine Art von Narzissmus, der ihm eigentlich es unmöglich macht, anders aufzutreten, anders zu werden, anders zu sein. Das sah man auch bei der Fernsehdebatte zwischen Kamala Harris und Donald Trump. Die hat ja eigentlich nur die Knöpfchen gedrückt, weil sie genau wusste, wo sie drücken muss, damit er eben entsprechend lieber über die Größe seiner Zuschauerzahlen bei den Veranstaltungen redet, als über politische Themen. Also vor diesem Hintergrund ist das mit dem Attentat ganz schnell verpufft. Es hat für seine Anhänger nach wie vor eine hohe Bedeutung, aber nicht wirklich für die, ich sag mal, entscheidenden Wähler. Das sind die Wechselwähler, das sind die Unentschiedenen, von denen gibt es nicht mehr so wahnsinnig viel, ein paar Prozent sind das. Aber ich glaube, auf die hat diese Attentatsfrage null Einfluss gehabt.
Dr. Franke, direkt dazu, Sie wollten noch was sagen.
Ich glaube auch, er hat die Chance verpasst. Ich glaube aber auch, dass sie ihm genommen wurde. Der Wechsel von Joe Biden zu Kamala Harris kam genau zu dem Zeitpunkt und hat das quasi ausradiert, diesen Vorsprung. Ich dachte, es gäbe dann vielleicht nochmal eine zweite Welle, als ich war ja auch im Raum. Ich habe mich gefühlt wie im Kindergarten bzw. im Irrenhaus, weil es haben sich ja die Hälfte der Delegierten haben sich auch so ein Pflaster ans Ohr geklebt. Wirklich gedacht, das kann doch nicht sein. Also wird das jetzt das Symbol des Wahlkampfs? So ein Leukoplastpflaster am Ohr. Aber es ist genauso, wie Herr Thewissen gesagt hat, da hätte man ja was draus machen können. Und zwar nicht das Pflaster, sondern dieses, ich gehe auf meine Gegner zu. Ich möchte verstehen, warum die Person mich nicht mag. Ich möchte ein Präsident für alle Amerikaner sein. Das hat er nicht geschafft. Und das, glaube ich, lässt so einen Rest Hoffnung, dass Sie, Herr Thewissen, recht haben, dass die gute Vizepräsident Harris jetzt eine ernsthafte Chance hat, das zu gewinnen.
Dieser Hoffnung kann ich mich nur anschließen.
Vielen Dank und auch vielen Dank für Ihre Fragen. Danke, dass Sie hergekommen sind oder online dabei waren. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
Dankeschön.
Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.